Jesus, dir gebührt unser Lob, unsere Anbetung. Wir wollen dich anbeten, den König, unseren Erlöser, den Immanuel, der jetzt hier ist. Danke, dass du diese Gemeinschaft suchst. Danke, dass wir vor dir sein dürfen, dass wir nicht vergehen in deiner Gegenwart, sondern dass du deine Gegenwart greifbar gemacht hast durch Jesus. Und dass sie uns auch heute gilt, durch deinen Geist. Und so bitten wir dich für offene Ohren, offene Herzen, für das, was du in deinem Wort für uns zu sagen hast. So öffnen wir uns für dich und dein Reden. Amen. Wir starten heute miteinander in eine neue Predigtreihe zum Epheserbrief. Also jedes Mal, wenn ich in der nächsten Zeit predige, außer an besonderen Feiertagen, wird es zum Epheserbrief sein. Mal schauen, wie lange das dauert. Es sind ja ein paar Abschnitte, die sehr dicht gepackt sind, nur so als Orientierung. Mein Schwiegervater hat einen Kommentar dazu geschrieben und hat 600 Seiten dafür gebraucht. Also da ist ein bisschen Material da. Aber der Brief ist nicht nur aktuell für uns heute, auch für uns als Gemeinde, sondern, glaube ich, sehr, sehr wichtig in einer individualisierten Welt mit den unterschiedlichsten Prägungen, wo wir als Gemeinde dann zusammenkommen, dass wir verstehen, warum ist Gemeinde Jesus so wichtig? Der hätte das ganz anders haben können, aber er entscheidet sich, diese Form der Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Und das entfaltet Paulus in diesem Brief an die Epheser. Eine besondere Gemeinde, mit der er auch eine besondere Geschichte hat. Nicht immer nur gute Zeiten in Ephesus erlebt hat. Auch dort war er im Gefängnis und hat viel Enttäuschung und Schmerz auch dort erlebt. Aber die Gemeinde ist wie die Stadt ein kultureller Schmelztiegel gewesen. Weil Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Klassen, Kulturen und Glaubensrichtungen dort zusammenkamen, weil sie von Jesus angesprochen wurden und ihm nachfolgen wollten. Und sie haben sich entschieden, sich von Jesus prägen zu lassen. Und Paulus zeigt dann ihnen und damit auch uns heute, wie in unserer Unterschiedlichkeit Gemeinde Jesus gelingen, Leben entfalten kann. Er zeigt, wozu Gemeinde Jesu berufen ist, worin wir als Gläubige in der Gemeinde verwurzelt sind und wie wir verwandelt werden durch diese Gemeinschaft mit Jesus. Also, Gemeinde Jesu, Identität, Auftrag und lebensnah für uns. Darum soll es im Epheserbrief gehen und heute schauen wir uns nur einen ganz kleinen Teil an, denn der Epheserbrief beginnt mit einem besonderen Lobpreis Gottes. Und dieser Lobpreis ist so komplex, dass die deutschen Übersetzungen echt Probleme haben. Denn der Abschnitt von 3 bis 14 ist im Griechischen eigentlich nur ein Satz. Ein griechischer Satz. Und keine deutsche oder englische Übersetzung hat es geschafft, geschweige denn versucht, das irgendwie zu übersetzen. Sondern sie haben immer wieder diese theologischen Beschreibungen, Konzepte, die Paulus dort einfach mal rausknallt in einem Satz, in kleine Häppchen unterteilt. Und diese ein kleines Häppchen davon werden wir uns heute anschauen. Und wir schauen uns an, was Gemeinde ist, wer sie ist und was sie bedeutet. Und wir werden uns heute nur zwei Häppchen anschauen, aber dazu gleich mehr. Lasst uns zunächst einmal den Predigttext aus Epheser 1, die Verse 3 bis 8 lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne den Text in eurer Bibel lesen. Hier ist der Basisbibel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. In Christus hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können. In Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht. Und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott Und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlung. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Paulus beginnt diesen Lobpreis mit einer sehr mutigen Aussage. Paulus stellt direkt zu Beginn fest, das ist nicht ein Zuspruch und ein Feststellen einer Realität für ein Individuum. Denn er wendet sich hier nicht an einzelne Leute, sondern er wendet sich an die Gemeinde in Ephesus, an alle Heiligen. Also alle, die herausgenommen wurden von Jesus aus dieser Welt, nicht weil sie so besonders sind, sondern weil er sie besonders macht. Also diese Zeilen sind an die Gemeinde gerichtet. Und er macht deutlich, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Wir sind gesegnet. Nicht wir werden gesegnet, wir hoffen gesegnet zu werden. Er stellt eine Realität fest. Das ist etwas, was schon stattgefunden hat. Das ist nicht eine Zukunftsschau. Sondern das ist etwas, was Realität ist. Eine absolute Sprache, die deutlich macht, dass diese Gabe des Segens, und der Segen ist hier nicht nur ein frommer Wunsch, wie Gottes Segen zum Geburtstag, sondern der Segen ist eine Kraft Gottes, die alles beinhaltet, wonach sich unser Herz, unsere Seele, unser ganzes Menschsein sehnt. Und Paulus macht deutlich, mit dieser Art von Segen, der er voll ist, mit dem Geist Gottes. Der ist für euch da und wartet im Himmel auf euch. Der ist Realität. Und dann beschreibt er, welche Arten des Segens es gibt. Das sind diese unterschiedlichen Häppchen. Er bemüht sich noch nicht mal, eine vollständige Liste zu erstellen. Deswegen werden wir uns nur die ersten zwei Aspekte davon anschauen. Erwählt aus Liebe in Christus, adoptiert zur Sohnschaft und wie wir diese zwei objektiven Geschenke, diesen Segensspuren zu einer subjektiven Realität machen. Lass uns zunächst einmal anschauen, was meint Paulus mit erwählt aus Liebe in Christus. In Christus hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten. Paulus macht deutlich, dass Gott uns erwählt hat, gewählt hat. Nicht in einem demokratischen Prozess. Und auch nicht so, wie wir es vielleicht aus der Schule kennen, wo jemand für sein Team gewählt wird. Denn dort, seien wir mal ehrlich, wählt man nach Können. Und ich fand das als Kind schon immer von den Lehrern, ich weiß, wie es gemeint war, dass man die Besten nicht am Anfang wählen soll. Ja, aber sorry, das Ganze war einfach nur dasselbe in Grün. Es wurde nach Fähigkeiten gewählt, nach der Sehnsucht zu gewinnen. Paulus macht deutlich, Gott hat euch erwählt, bevor er die Welt erschaffen hat. Und hier ist etwas Wichtiges festzustellen. Dieser Vers wird manchmal benutzt, um deutlich zu machen, ja, Gott hat uns erwählt. Und es gibt einige, die sind erwählt zum Heil und es gibt einige, die sind erwählt zum Unheil, also zur Verdammung. Das ist aber Quatsch, weil da gab es noch keine Menschen, als Gott sich entschieden hat. Also es gibt nicht einzelne Individuen, die Gott erwählt hat zum Heil und andere zum Unheil, sondern Gott hat sich entschieden, ein Gegenüber zu schaffen, ein Ebenbild, das mit ihm regiert. Nicht, weil es muss. Der brauchte uns nicht. Gott brauchte uns nie. Denn er hatte die Gemeinschaft in der Dreieinigkeit. Er brauchte keine Menschen, aber er wollte Menschen. Er wollte gegenüber und er hat sich entschieden, im Bewusstsein, dass wir ungehorsam werden können. uns dennoch zu schaffen und uns dennoch zu Ebenbildern zu machen, mit aller Vollmacht. Er hat uns erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Wir sind kein Zufallsprodukt, du bist kein Zufallsprodukt. Du bist gewollt, gedacht von Gott als Ebenbild. Wir als Gemeinde sind Ebenbilder. Gott hat uns erwählt. Ich weiß nicht, die Jüngeren werden diese Dame wahrscheinlich nicht kennen. Aber es hat einen Skandal gegeben unter den Königshäusern und auch gerade im britischen Königshaus, als dieser Mann mit seinen berühmten großen Ohren diese Frau, diese Kindergärtnerin zu seiner Braut erwählt hat. Eine Kindergärtnerin soll die Prinzessin und damit die Thronfolgerin werden. Ja, sie hat altes Blut. Ey, aber sie ist eine gewöhnliche. Aber Prinz Charles hat sie nicht nur gewählt, Lady Di, weil er dachte, oh, mal schauen, was so passiert. Nee, er hat sie ausgewählt wegen ihrer charmanten Art, ihrem Aussehen. Und ihr Blut gab die Legitimation. Also selbst da war die Liebe bedingt durch äußere Faktoren. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Selbst die Liebe zum Partner ist geprägt durch äußere Faktoren, die uns dazu bestimmen. Gottes Wahl ist unabhängig davon. Er hat uns gewählt, obwohl er wusste, dass die Chance besteht, dass wir nicht diese Liebe erwidern. Und er hat es dennoch gemacht. Das ist Liebe. Er wählt. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Alle. So sehr hat Gott jeden Einzelnen geliebt, die Welt geliebt. Und zwar die Welt mit allem, was da drin ist. Vor allem mit seinen Ebenbildern. Weil er sie vor Anbeginn der Welt erwählt hat und sagte, das will ich. Ich will mit diesen unperfekten, unfertigen Menschen in Gemeinschaft leben. Und das Ziel ist, dass wir heilig und makellos vor ihn treten können. Aber das können wir nicht allein, sondern wir müssen es in Christus tun. Wir müssen in diesem Jesus, im Vertrauen und in dem, was er getan hat, zu Gott kommen. Denn darin ist die Erwählung. Die Erwählung ist nicht nur, dass wir sagen, ja, Gott wollte mich. Ich krieg das irgendwie hin. Ich werde irgendwie gut genug damit. Wird nicht klappen. Denn du wirst immer deinen Makel mitbringen. Aber Jesus schaut dich durch die Augen seines Sohnes an und sagt, ja, das ist ein Geliebter, das ist eine Geliebte. Das ist eine liebevolle Erwählung, die dir gebührt. Gott hat dich nicht erwählt wegen deiner Gaben. Er hat dich nicht erwählt wegen deines Charakters. Er hat dich noch nicht mal dafür erwählt, wegen deinem Beitrag zu seinem Reich. Er hat dich nicht erwählt wegen deinem Familienhintergrund. Er hat dich nicht erwählt wegen deines Geldes. Er hat dich erwählt, weil er dich wollte. Weil er in dieser Beziehung zu dir leben wollte. Gott wendet sich dir heute zu und sagt, hey, ich will dich. Hör auf, mir was vorzuspielen. Sei du. Und dann können wir daran arbeiten. Dann kann ich an dir arbeiten. Wie oft versuchen wir, jemand anderes zu sein, statt den, den Gott geschaffen hat und will. Er hat uns erwählt. Ein wunderbares Geschenk. Aber wir sind nicht nur erwählt aus Liebe in Christus. Das in Christus werden wir in der nächsten Predigt nochmal vertiefen. Sondern wir sind auch adoptiert. In Liebe. In dieser Liebe, die uns erwählt hat, in dieser Liebe, diese bedingungslose, menschenübersteigende Liebe, in dieser Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht. Und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott. Und das war sein Wille. Und hier sehen wir, dass Gott nicht nur irgendwie eine Freundschaft will. Er will nicht Knechte, er will nicht Diener, er will Kinder. Er will eine enge, tiefe Gemeinschaft. Und das was Paulus hier vorstellt, ist eine Adoption. Das, was Gott hier macht, ist, er adoptiert die, die er erwählt hat. Was total typisch in der damaligen Zeit war, gerade bei reichen und kinderlosen Menschen, die ihren Namen und ihr Vermögen fortsetzen wollten, haben sich dann oft Leute in ihre Familie adoptiert und sie dadurch Anteil haben lassen an dem, was sie hatten, was sie erarbeitet hatten. Im Unterschied dazu adoptiert Gott uns aber nicht aus Eigeninteresse. Er hat nichts davon, wenn wir Teil seiner Familie werden. Er gewinnt gar nichts davon, außer ein Gegenüber, mit dem er in Beziehung leben will. Gott ist nicht nur dein Erlöser, der dich von der Sünde befreit. Denn das ist manchmal die Kehrseite. Wir denken manchmal, was bringt mir Gott denn eigentlich? Das höre ich oft. Was bringt mir Gott denn eigentlich? Ja, Erlösung der Sünden. Okay, was noch? Ja, Glück. Okay, was noch? Ja, ewiges Leben. Okay. Und dabei denken wir immer nur, hey, was bringt er mir? Das eigentliche Ziel Gottes ist die Beziehung zu dir. Er will, dass du Kind bist. Gott will nicht nur unser König sein und uns sagen, wie wir zu leben haben, und wir Diener, die seine Befehle ausführen. Gott will unser Vater sein. Und darum hat er uns durch Jesus als seine Kinder adoptiert. Er macht uns nicht aus Eigeninteresse, sondern aus einer Entscheidung des inneren Wunsches, in Beziehung zu leben zu seinen Kindern. Und er gibt uns das Privileg, seine Erben zu sein. Denn dieser Text wurde hier schon etwas angepasst. In den alten Übersetzungen steht, dass er hat uns die Sohnschaft gegeben. Und jetzt denkt man, oh, das ist aber nicht modern, Paulus. Nicht gegendert, nicht geschlechterspezifisch angepasst. Ja, das hat Paulus absichtlich nicht gemacht. Absichtlich. Und damit ist Paulus kein Frauenfeind, im Gegenteil. Es ist eine absolute Erhöhung, die Paulus hier vornimmt. Und zwar die Rolle der Frau. Denn im Römischen Reich war nur der Sohn, der Sohn war erbberechtigt, nicht die Tochter. Egal wie viele Töchter ein Mann hatte, sie waren nie erbberechtigt. Und deswegen macht Paulus deutlich, ob Männer oder Frauen, Gott hat sich entschieden, euch alle zu Erben zu machen. Das ist die Erhöhung der Frau, die deutlich macht, sie ist genauso viel wert wie der Mann. Weil Gott kennt nicht mehr frei oder Sklave, Grieche, Jude, Mann oder Frau. Alle sind gleich vor Christus. Eine absolute Erhöhung, ein Geschenk der Liebe, weil Gott sich danach sehnt, in dieser Beziehung zu leben. Er gibt uns Zugang zu sich, dem Schöpfer des Universums. Er gibt dir die Zusage, dass du Erbe bist. Und diese Sohnschaft gibt uns Sicherheit in seiner Liebe. Weil ein Vater sein Kind nicht einfach aufgibt. Ihr kennt vielleicht so Betriebe. Da sind Angestellte und die taugen nichts. Die werden abgemahnt und irgendwann dürfen sie gehen. Aber wenn der Junior im Betrieb ist, da läuft die Kiste etwas anders, oder? Der Junior wird nicht einfach so vor die Tür gesetzt. Da wird ein Auge zugemacht, noch ein Auge. Vielleicht dreht man sich um, weil man gar keine Augen mehr hat, die man zumachen kann. Hey, wie oft hat Gott bei dir nicht nur ein Auge zugedrückt, sondern hey, Gott hat wegen unserer Fehler und wegen dieser Entscheidung seinen Sohn gegeben. Er gibt uns Zugang. Und aus dieser Beziehung bauen wir mit unserem königlichen himmlischen Vater sein Reich. Wir bauen es nicht als Diener, wir bauen es als Miterben. Versteht ihr, das ist eine komplett andere Rolle, in der ich bin. Ich baue nicht für, es ist mein Erbe und damit baue ich noch. Die Frage ist, leben wir noch als Kinder oder noch als Waisenkinder? Leben wir als adoptierte Kinder des Vaters oder als Waisenkinder? Denn oft verkürzen wir das Bild vom Vater mit diesem wohligen Gefühl und gleichzeitig ist dieses Bild durch unsere Biografie oft so schwierig. Wie oft hatte ich schon Seelsorgegespräche, wo Leute sagen konnten, hey, ich kann Gott nicht Vater nennen. Und dann erzählen sie entweder von einem Vater, der total distanziert war, von einem Vater, der missbraucht hat. Von einem Vater, der, füg mal deine Vaterwunde ein. Und ich sitze da manchmal und denke mir, ich kann das nicht nachvollziehen. Und eine Zeit lang hatte ich echt ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich kann den Leuten nicht helfen. Und ich merkte, hey, den Vater, den Gott mir geschenkt hat, obwohl er lange Zeit kein Christ war, hat mir an einigen Stellen, an anderen nicht, ein tolles Bild von dem Vater wiedergespiegelt. Aber das ist unsere Rolle. Wir sind bestimmt dazu, Kinder zu sein. Das ist sein Wille. Gottes Wille für dich und dein Leben ist, Kind zu sein. So gefiel es Gott. Das war sein Wille. Das ist nicht irgendwie mal, hör mal schauen, was ich heute mache. Ich erschaffe meine Galaxie und dann, nee, Gott hat diese Galaxie darauf hingezielt, damit du mit ihm leben kannst. In der Sicherheit deines Vaters. Mit einer Bestimmung, mit ihm sein Reich zu bauen. Der sich nicht von dir enttäuscht abwendet, weil du nicht seinen Ansprüchen genügst. Er kennt deine Sünde und dennoch will er mit dir sein Reich bauen. Weil er dich will. Weil er in Gemeinschaft mit dir leben will. Jetzt waren diese Häppchen vielleicht für dich schwere Kost. Und du sagst, oh, erwählt zum Kind, das weiß ich doch. Ich weiß doch, dass ich erwählt bin und adoptiert bin aus Liebe in Christus. Das habe ich doch schon so gehört. Und das ist manchmal so das Problem an objektiven Wahrheiten. Es sind objektive Geschenke, die Gott uns macht. Diese müssen aber zu einer subjektiven Realität werden. Ich erkläre euch gleich, was das bedeutet. Gelobt sei Gott. Mit einem Lob fängt Paulus an. Auf das Lob werden wir nochmal zu sprechen kommen und ein paar andere Aspekte, wie gerade das in Christus sein, was das bedeutet in der nächsten Predigt. Dieser Segen, den er uns schenkt, sind objektive Realitäten. Das ist nicht nur so ein frommer Spleen. Oh, mir gilt das. Nein, das ist eine objektive Realität. Gott hat sich entschieden, Gott hat die Geschichte so gestaltet. Das ist Gottes Wille. Und wenn etwas objektiv wahr ist, dann ist es nicht nur eine individuelle Wahrheit. Das ist ja manchmal das Problem. Die Leute sagen, oh, das ist deine Wahrheit. Das ist eine feste Wand. Das ist etwas Objektives. Ich kann jetzt mit Vollsprint dagegen laufen. Und ich werde es merken, wie fest die ist. Das ist eine objektive Wahrheit. Da kann ich machen, was ich will. Die wird nicht plötzlich weggehen. Nur weil ich denke, hey, da komme ich schon durch. Wird nicht passieren. Das ist etwas objektiv Wahres. Aber wie wird etwas objektiv Wahres zu etwas, was mir gehört, was zu etwas Subjektivem wird und mein Leben verändert? Denn dieser Segen hat noch andere Aspekte. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das Ziel ist, dass wir in Beziehung leben. Und die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlung. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Also er schenkt uns nicht nur, dass er uns erwählt hat. Er schenkt uns nicht nur Sohnschaft, Männern und Frauen zugleich. Er schenkt uns unverdiente Liebe in seiner Gnade, unverdient. Er schenkt uns Vergebung unserer Verfehlungen über jedes Maß hinaus. Also wenn du denkst, boah, jetzt dürfte Gott mir eigentlich nicht mehr verzeihen. Das Maß geht weiter. Und er schenkt uns Weisheit und Einsicht. All diese Geschenke sind objektiv und von jedem von euch ergreifbar und gelten für jeden auf diesem Planeten. Und die Frage ist, wie kann es zu einer subjektiven Realität werden? Denn wenn das Heil objektiv ist, will es nicht objektiv bleiben, weil es sonst nur eine Wahrheit ist, sondern es will in Beziehung treten zu uns. Ein Bild dafür. Ich habe hier was mitgebracht. Es ist ein objektives Geschenk. Es sind 15 Euro. Diese 15 Euro sind 15 Euro wert. Objektiv. Man kann jetzt nicht mehr so viel davon kaufen wie früher. Das ist auch objektiv greifbar. Wie werden jetzt diese 15 Euro zu einer subjektiven Realität in deinem Leben? Sie sind da. Was musst du machen? Warum sitzt du noch? Es ist ein objektives Geschenk. Es ist da. Warum gehen wir so mit Gottes Geschenken um? Keiner kommt. Ich würde es schenken. Ich hatte sonst nur einen 50er, aber heute bin ich ein bisschen cheap.
Danke, Johann.
Bitteschön. Ist es jetzt seine Realität? Ist es jetzt schon seine Realität? Er wird wahrscheinlich denken, hey, nachher lege ich es in die Kollekte, wenn er so ein richtig frommer ist, ne? Nicht seine Realität. Es wird in dem Moment zu einer Realität, wenn er es einsetzt. Wenn es zum Teil, wenn er sich und seiner Frau vielleicht einen Döner holt. Dann wird es zu einer Realität. Dann wird es nicht mehr irgendwie, oh, das ist objektiv wahr. Der Johann stand da wie so ein Affe mit seinen 15 Euro auf der Bühne. Und ich war der Erste, der aufstand und es genommen hat. Dadurch wird es nicht eine innere Realität. Eine innere Realität wird es, wenn ich das objektive Geschenk nehme und es in meinem Leben einsetze. Und das dauert ein Leben lang. Ich werde immer wieder an diesen Punkt kommen, wie Benjamin gesagt hat, von allen Seiten umgibst du mich. Und dann werde ich krank. Nee, spüre ich nicht. Mich hast du erwählt, hey, ich habe gerade so Mist gebaut. Und diese Wahrheit muss zu meiner subjektiven Realität werden. Gott hat eine Schatzkammer voll mit Schätzen für dich. Und wir lassen sie im Himmel liegen. Wir machen sie nicht zu unserer Realität. Wir setzen sie nicht ein, weil wir sagen, ja, ich will ja nicht zu überheblich werden. Ich traue mich nicht, nach vorne zu gehen. Ich will ja nicht im Livestream auftauchen. Viel zu demütig. Ich glaube manchmal, dass wir nicht sehen, welche Geschenke, welche objektiven Geschenke Gott uns gibt. Und wir feiern das heute. Die Tische, die ihr hier an den Seiten seht, sind voll mit Geschenken. Mit diesen Zusagen, die wir heute, von denen wir gehört haben. Wenn wir das Brot brechen, sagt Jesus, hey, ich habe dich erwählt, Teil meines Leibes zu sein. Das wollte ich, als ich am Kreuz für dich starb. Wenn du aus dem Kelch trinkst, dann schmecke, dass du durch dieses Blut Teil meiner Familie wirst. Dadurch wirst du adoptiert. Dadurch wird eine objektive Realität plötzlich zu, ein objektives Geschenk zu einer individuellen, subjektiven Realität. Und du bist eingeladen, Teil davon zu sein. Du bist eingeladen, darauf zu antworten. Aber das geschieht nicht durch dich, sondern nur durch Christus in dir. Und darum ist der erste Schritt, aus dem Objektiven in das Subjektive zu machen. Wenn du auf dieses Geschenk antwortest, auf diese Geschenke antwortest. Und darum wollen wir dieses Lied miteinander singen. Vielleicht für dich nochmal zur Antwortmöglichkeit, bevor du diese Gaben zu dir nimmst. Gott, ich will diese Geschenke, die du für mich erkauft hast, mit dem teuren Blut, nicht nur objektiv sein lassen, sondern sie sollen Teil meiner Biografie werden. Und zwar nicht durch mich, nur durch Christus. In mir. Gott segne euch. Amen.